Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsunion Schleswig.
Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und es nichts Schöneres gibt.
Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat.
Nun geidert los.
Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder Alex vom Karrierefjord Podcast und bei mir sitzt wie immer die wunderbare Julia. Hallo Julia, wie geht es dir?
Hallo, ja super. Es ist Freitag, morgen Vormittag und wir sitzen hier an einem Kamin. Wo genau, wirst du uns bestimmt gleich nochmal verraten.
Ja, das würde ich gern verraten. Wir sitzen in Bußdorf in der Wikinger-Schenke und bei uns auf dem Wikinger-Thron sitzt der Jarl der Schleswiger Gastronomie, Oliver Fürler. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ihr hier seid.
Moin, moin. Ich würde dich direkt als erstes einmal vorstellen für die Hörer, die dich gegebenenfalls eventuell nicht kennen, okay? Wenn es dann im Nachhinein was zu schreien gibt und falsch ist, dann korrigiere mich gerne, okay?
Alles klar.
Das Odins Heiterbu, die Wikinger Schenke, das Okko und das Heiterbu Café. Oliver Förler ist in und um Schleswig breit aufgestellt. Immer geht es hier für den gelernten Koch natürlich um gutes Essen, gute Getränke und ganz sicherlich, dafür muss man ihn noch nicht kennen, das sieht man schon auf den ersten Blick, um viel Leidenschaft für die Gastronomie. In Magdeburg ist er aufgewachsen und hat seinen Beruf erlernt. Über Berlin, Flensburg und München ist er nach Schleswig bzw. Bußdorf gekommen. Mit der Wikinger Schenke fing alles an. Und wo ein Wille ist, ist ja auch ein Weg. Den hat Oliver Förler sich freigeschlagen und über das erste Restaurant hinaus noch mehr eröffnet. Getreu nach seinem Lebensmotto. Wer in die Speisenkarten schaut, erkennt sofort, Saisonalität und Regionalität stehen an oberster Stelle. Inwiefern das vielleicht auch mit dem Verein Feinheimisch zusammenhängt, das finden wir bestimmt gleich heraus.
Wunderbar, dann geht's los. Kleines Warm-up für uns. Wir sitzen hier am Kamin, von daher die Wärme von außen ist da, aber es ist Freitagmorgen und der Kopf ist noch so ein bisschen kalt. Deshalb die erste Frage von mir an dich, Oliver. Wo ist dein Schleswig-Platz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
In und um Schleswig, also gerne an der Schlei Richtung Wesebü und dann am besten mit dem Hund einmal eine schöne Runde drehen und vielleicht auch mal zwischendurch eine kurze Pause machen.
Und zum Naschikönig.
Ist nicht so meine Richtung. Also da gehen wir wirklich vorbei. Aber wenn wir die Enkelkinder mit haben, dann geht es zum Naschikönig.
Jetzt haben wir unsere zweite Frage ist, die passt jetzt hier natürlich ganz wunderbar nicht. Was ist denn dein Lieblingsrestaurant? Welches deiner oder gehst du auch woanders essen?
Wir gehen auch woanders essen, aber ja, meistens auch ein bisschen weiter weg und wir sind gerne Richtung Skandinavien unterwegs. Kopenhagen, Richtung Aarhus ist immer sehr interessant. Berlin ist auch dabei. Also wir probieren gerne was aus und auch gerne regionale Küche. Und klar, wir haben auch viele Feinheimisch-Kollegen, wenn wir hier unterwegs sind, ob auf Sylt oder in Kiel, da wissen wir schon, wo wir gut essen gehen können.
Sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
Also da bleibt mir bloß eins übrig, das sind die Wikinger-Markttage in Heiterbu. Entweder der Frühjahrsmarkt oder der Sommermarkt, der macht echt Spaß. Und da können wir ja auch selbst uns austoben und auch einmal die Luft in Heiterbu atmen.
Das seid ihr dann auch selber als Aussteller, genau.
Also wir grillen immer unsere Wurst und haben auch unsere Wikinger-Getränke. Und das macht einem unheimlich Spaß, die ganze Atmosphäre da.
Sehr schön. Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht.
Ja, sind wir schon bei der letzten Frage, rückblickend. Wie hat sich Schleswig aus deiner Sicht in den letzten 10 Jahren verändert? Egal ob positiv oder negativ oder Zwischending. Wie siehst du das?
Also ich sehe es ja von der anderen Seite, praktisch von der Schlei aus. Und der Dom, der sieht jetzt wieder richtig gut aus.
Ja, das ist ein schöner Anblick.
Das Gerüst ist wieder weg. Ein bisschen weiter hoch sieht die Schlei nicht mehr so schön aus. Das ist sehr vollgebaut, aber die dort wohnen, die sehen das ja nicht, die sehen nur das schöne Hadebü. Aber abends ist es eben auch interessant, wenn da das nicht mehr dunkel ist, sondern wenn alles hell erleuchtet ist. Und wir haben, also ich habe noch nie so schöne Sonnenuntergänge von Heiterbu gesehen und die geht genau zwischen Wikingturm und Schloss unter.
Wow.
Und das macht einfach Spaß, da rüber zu gucken. Und ansonsten Schleswig, ja, wir haben immer gesagt, das ist noch eine Stadt mit viel Potenzial. Und hoffe ich, was jetzt was entsteht, was endlich Bewegung reinkommt. Ich glaube, wir sind alle genervt vom Bahnhof. Die Ladenstraße hat nicht bloß hier ein Problem, sondern generell die Städte haben ein Problem mit den Ladenstraßen. Und ich glaube, was man da vielleicht mal ein bisschen rüber gucken soll, wenn man sieht, was gerade die Skandinavier oder in Dänemark oder auch in Schweden passiert, die sind da, glaube ich, schon ein Stück weiter. Also gerade was das Kulturelle angeht, was man da auch die Straßen belebt, was man vielleicht auch über die Gastronomie, gute Gastronomie, auch andere Plätze schafft und das auch zum Erlebnis macht. Also da haben wir ganz tolle Sachen gesehen und das würde ich mir hier einfach wünschen, weil die Stadt ist ja, wir haben eine schöne Altstadt, wir haben die Schlei. Seit die Landesgartenschau ist viel passiert unten auf den Königswiesen. Man kann da eigentlich schön langlaufen, aber ich glaube, so richtig schöne Plätze zum
Verweilen,
die fehlen noch.
Ja, sehr schön. Dann sind wir voll aufgewärmt und starten tatsächlich mit den Fragen um dich und um deine Restaurants. Du hast eben gesagt, die Wikinger-Schenke war das erste Restaurant, der erste gastronomische Betrieb, den ich hier gestartet habe. Wie kam es denn dazu? Wie bist du an das Gebäude gekommen? Wie hast du dann das Konzept dafür entwickelt?
Wie bist du hier gelandet?
Gelandet, genau. Ganz abenteuerlich. Also ich bin irgendwie, ja, muss mal kurz überlegen, wann das war. Also wir haben hier 94 übernommen. Und wir sind 89 in Schleswig gelandet. Ich habe dann erstmal alle Arbeiten gemacht, die anfielen, die ich bekommen habe. Und damals als Koch war es eigentlich unattraktiv, was ich nachher, als ich selbstständig war, auch meinen Köchen nicht zugemutet habe. Nämlich einen Teildienst, wenig bezahlt und man hatte eben mit Familie keine Chance, da irgendwie was aufzubauen. Also bin ich erstmal Lkw-Fahrer gewesen, habe dann eine Stelle im Altenheim am Öhr gekriegt als Koch und habe abends noch nebenbei gekocht, weil das war dann immer noch, was ich Dienstagabend und am Sonntagvormittag meine Frau gesehen habe. Das haben wir 3 Jahre durchgezogen und dann hatten wir uns ein bisschen was zusammengespart. Und durch Zufall hatte damals der Heimleiter hier in der Gemeindevertretung in Bußdorf gesessen und hat gesagt, Mensch, wollt ihr nicht selbstständig machen? Wäre ja vielleicht was. Und damals war noch solche, war ja kein Landgasthof, war eigentlich ein Schützenheim. Aber so eine Stellen waren noch begehrt. Ich glaube, da waren über 35 Bewerbungen. Heute würde man sich das träumen. Heute kriegt man ja die schönsten Lokalitäten an den besten Plätzen, weil man weiß, was in der Gastronomie, wie hart das ist. Oder weil man eben Schwierigkeiten hat, generell was finanziert zu kriegen von Banken und so. Aber ich hatte damals Glück und wir haben das damals hier übernommen als Schützenheim. Und ich habe dann noch doppelt im Altenheim erstmal gearbeitet, um die Sicherheit zu haben. Weiß ja nicht, weil die Vorgänger, da waren auch einige, die es hier nicht geschafft haben im Bußdorf oder vielleicht auch ehrenamtlich bloß gemacht haben. Aber als Restaurant, was es ja hieß, Restaurant am Runstein, es war kein Restaurant, es war ein Schützenheim. Mit einem Dattelautomat, unten waren ein paar Sportschützen und das war so für uns das Erste, was der Dattelautomat rausflog, weil da kommt man ja.
Und war dann Aufschrei oder ging's?
Ja, also die jungen Leute, die damals hier so sich auch gern getroffen haben, da war es schon so ein bisschen, aber es ging. Also unsere Richtung war ganz klar, wir wollen Essen kochen und dann haben wir mit die ersten Feier, die wir hier dann ausstatten durften, haben wir dann praktisch die nächste Feier reingekriegt und irgendwann ging es nicht mehr, weil meine Frau anrief, hier sitzen Gäste, muss kommen und das hat sich nicht vertragen, also wenn man da auch da am Wochenende gekocht hat. Und ich will nochmal sagen, ich war kein Altenheimkoch, ich habe schon in Restaurants gelernt, aber es war für uns damals von der Zeit her, wie es ja heute auch viele machen, die sagen, Mensch, wir gehen raus aus der Gastronomie, wir gehen vielleicht in den öffentlichen Bereich, wir haben geregelte Arbeitszeiten.
Kantine und Mensa.
Genau, und das, deswegen war es damals für mich interessant. Und dann nachher, klar, ich war dann mit 26 ja auf einmal selbstständig und hatte aber auch die Verantwortung für meine Familie. Und das war eben so immer der Antrieb, was man sagt, hier, da muss was passieren und man muss sich weiterentwickeln. Ne? Und ich habe eben auch alles unternommen, um das hinzukriegen. Also war auf viele Seminare, habe mich weitergebildet, habe Betriebswirtschaft nachts gelesen, weil ich wollte einfach offiziell richtig Geld verdienen. Und das war, sagen wir mal, mit dem Anfang eben nicht so einfach, wenn man hier bei null anfängt, bis man die erste Feier reinkriegt. Und
ja, das würde mich interessieren. Ich sag mal, der allgemeine Schleswiger ist ja auch immer erstmal skeptisch und wenn es bei einem nicht passt, dann ist ja gleich so, dann gehe ich auch nicht. Also kennst du das? War das auch so, dass man erstmal so einen Namen machen und
genau.
Das dauert echt ewig?
Ja, oder selbst wenn man dann in Gang ist und die ersten Jahre, die waren schon für uns hart und ich glaube, ich habe hier so manche Nacht gestanden, weil wir es eben auch alleine nur hingekriegt hätten, also nicht mit viel Personal. Meine Frau hat eben auch die Buchhaltung nebenbei, vom Saubermachen bis sonst wohin. Und wenn die Stammgäste dann sagen, ihr habt es ja gut, also am Anfang haben wir erst 16 Uhr aufgemacht, ihr könnt ja schön ausschlafen und so.
Ja. Ne?
Aber die haben auch nicht gesehen, was man bis morgens dann eben um 7 noch gestanden hat und um 9 kamen am Wochenende die nächsten rein. Und dann war es auch so, was man ja unter der Woche immer das Geld verbrannt hat, was man am Wochenende verdient hat, weil da kam denn keiner. Ne? Das war schon mühselig, wenn man mal geguckt hat, kommt heute der Stammtisch. Oder? Und ich habe ja viel in den Jahren mitgemacht. Also ich erzähle das immer gerne, ich habe ja einmal von der Chor ist immer weniger geworden. Das waren am Anfang waren das noch 30 Leute, nachher waren es noch 10 Leute. Der Stammtisch ist uns weggestorben. Das ist so auf dem Dorf. Wir haben ja eine große strukturelle Veränderung. Die ganzen Vereine sind nicht mehr da gewesen. Also hier Sportschützen waren nachher 5. Auf dem Fußballplatz, die Fußballer, da war nichts. Also es ist einfach, davon konnte man nicht leben und nicht sterben. Und ich sage immer, wir haben die Währungsunion, wir haben das Nichtrauchergesetz, wir haben die Null-Promille, wir haben alles mitgenommen in den ersten 10 Jahren, was andere vielleicht in 100 Jahren nicht erlebt haben.
Habt ihr das hinter euch gehabt?
Genau.
War das der Zeitpunkt dann, wo das Thema Wikinger-Schenke dann
aufkam? Naja, ich hatte dann mit meiner Frau in Süddeutschland Urlaub gemacht und auf einmal gucke ich da in dem Haus von dem Wirtsehepaar und da hing unser Runenstein, der hier vorne steht. Und ich sage, guck mal, der Prophet im eigenen Land, der zählt nicht. Und da war mir das nochmal bewusst geworden. Und auf jeden Lehrgang sagt man immer, Profil zeigen, anders wie andere. Und das war sowieso mein Ansatz. Also immer anders wie andere. Ich wollte es nicht wie überall machen. Und ich hatte es ja auch gelernt, aber ich musste es auch erst selbst für mich in Erfahrung bringen, was das selbst gemacht hat, ob ich meine Wurst selber mache, ob ich räuchere oder die Backwaren. Ich habe ganz viel aus meiner Kindheit in Erinnerung und das wollte ich einfach umsetzen. Und das, die Freiheit hatte ich hier, weil das konnte man in anderen Betrieb ja nicht. Da wurde einem ja gesagt, du musst das kochen und da musst du, weiß ich, das und das so machen, weil das schon immer so war. Und
ja.
Das gab es bei mir nicht. Also immer anders wie andere. Das ist so, glaube ich, mein kleines persönliches Geheimrezept, also was mir aber auch Spaß macht.
Jetzt haben wir es verraten.
Genau.
Aha.
Aber es ist ja trotzdem so, wenn man dann nachher merkt, Mensch, das ist ja, da oben ist der Margaretenwall, was man sich erstmal damit beschäftigt, das ist ja von Heiterbu auf den Margaretenwall ist ja keine Entfernung. Und was liegt da näher, mal sich damit auseinanderzusetzen, Essen wie die Wikinger zu machen. Ich weiß noch, wie wir hier am Anfang den Saal einfach dunkel gezogen haben. Wir haben uns Hörner besorgt, wir haben den ersten Hering auf dem Spieß gemacht, haben den geräuchert und die Leute mussten sich den Hering runterziehen. Und das war schon spannend, was mir da eigentlich einen größeren so einen Bereich gekriegt haben, wo die Leute eben weiter herkommen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir nicht mehr vom Dorf nur abhängig sind, weil das ist nämlich auch gefährlich, weil wenn da nichts stattfindet oder ich sag mal, die goldenen Hochzeiten, die fahren meistens auf der AIDA, früher haben sie groß gefeiert, ne? Die großen Feiern, die gibt es eben nicht mehr. Die Silberhochzeiten, die lassen sich meistens vorher scheiden.
Und die Beerdigung.
Ja, die Beerdigungen sind auch nicht mehr die großen. Also ich sage mal, bloß vom Dorf, das ist ja im Moment auch die Entwicklung, was viele Landgasthöfe, dadurch, was sie kein eigenes Profil haben, vom eigenen Dorf nicht mehr leben können. Und klar, jeder sagt, so schön ist das, aber wenn sie essen gehen, gehen sie doch woanders hin. Weil ich kann es ja auch verstehen, wenn die Leute hier zum Grünkohlessen kommen, wenn sie zur Schützengilde hier sind. Die sind ja schon ein paar Mal immer im Dorf und wenn sie dann mal essen gehen, dann wollen sie woanders was anderes erleben. Also das ist einfach so. Das nehme ich auch kein Übel, aber das ist eben, man kann sich nicht so viel immer neu erfinden, was man rein von dem Dorf leben kann. Also man muss schon sich was überlegen, wo kriegt man die Leute auch von weiter her. Und im Moment ist es so, was wir in einem Zugsbereich bis 150 Kilometer haben. Ne?
Durch quasi diese Event-Gastronomie.
Genau, also wir haben ja dann auch nachher immer schrittweise ein bisschen verändert hier am Anfang und mussten ja den Kompromiss hinkriegen zwischen Familienfeier und Wikingeressen. Und ich weiß noch, was vor 15 Jahren, da sagte ich, oh, da musst du jetzt auf Felle sitzen und auf Bänke. Und das kam eben nicht bei jedem gut an. Heute auf einmal ist es cool. Also es hat sich ja auch gewandelt. Also wir haben ja auch das Publikum, was wir sehen, das sind nämlich modernen Wikinger, tätowiert, ein Bart und 3 Kinder. Und die finden das einfach, die besuchen Heiterbu. Und das ist natürlich auch dann schön, wenn sie dann mal so hier sitzen können, aus dem Horn trinken können. Und ich glaube, das gehört auch immer dazu. Also sehe das immer bei meiner Mutter, wenn die mal eine Busreise macht und die kommt wieder und sagt, das Essen, das war nichts. Dann war die ganze Reise nichts. Ja. Ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, was man das auch verbindet, was man schöne Erlebnisse auch mit einem guten Essen verbindet.
Und dass auch Erlebnisgastronomie nicht nur auf diese Show und den Show-Effekt abzielt, sondern dass natürlich auch das Essen qualitativ
genau, also da hatten wir auch echt,
handwerklich stimmen muss.
Genau, da hatten wir auch echt Angst am Anfang, weil was zieht man für Publikum an? Ne?
Ja.
Und wir hatten wirklich in den ganzen Jahren nicht einmal Ärger. Wir haben wirklich ganz nette Leute und jeder genießt das auch. Und das nicht mit Knochen werfen oder so, sondern die Wikinger, die hatten ja nichts zum Wegwerfen. Die Wikinger, die haben ja selbst die Knochen ausgekocht und haben davon eine Knochenflöte gebaut. Also.
Okay.
Und ich muss aber auch sagen, ich hatte auch ganz viele gute in den ganzen Jahren Kollegen und die uns unterstützt haben und auch Ideen mit umgesetzt haben.
Ja, wie ist das überhaupt? Also hast du denn auch, also es muss ja auch authentisch sein,
genau.
Gerade diese Events oder genau. Ja, ich nenne es mal Deko oder die Ausstattung. Bist du dann losgereist, hast geguckt, hast recherchiert, hast auch da bis nachts um 3 Uhr Wikinger-Geschichte erforscht?
Nee, aber das ist heute noch so. Letztes Jahr sind wir die ganzen Wikinger-Städte in Dänemark im Urlaub abgefahren. Das war total interessant. Aber ich hatte hier durch Heiterbu auch einen Fundus. Also wir haben ja den Verein Opium Skirt. Da war dann damals mein Bäcker drin, Krishan. Und Krishan, der hat einfach bei uns ja auch gearbeitet und wir haben zusammen den Met angesetzt und er hat für mich, also er hat viele Sachen erzählt und auch mit umgestaltet und sagt, du musst das so machen und so und da haben wir einfach auch Wert drauf gelegt, weil ich auch damals wusste, dass gerade das Museum auch Wert drauf legt, dass es nicht zu verkitscht ist, also nicht mit Hörnerhelm und so. Klar, man kann sich nicht davor wehren, wenn jetzt Kinder kommen mit einem Hörnerhelm, also da haben wir ja auch nichts dagegen.
Raus.
Und das hat man ja auch im Museum erkannt, das ist ja ein Klischee, was überall ist, das kann man nicht komplett abbauen, aber man kann erzählen und das machen ja auch die Wikinger, die hier kommen und auch die Wikinger-Programme mit unterhalten, was sie einfach sagen, was wirklich damals war. Also, und das ist eben anders wie im Film. Ne? Und wir haben ja jetzt so ein das hat sich auch so entwickelt. Wir haben ja auch so einen kleinen Hype von die Vikings, von Game of Thrones, weiß ich was.
Genau,
das
ist spielt euch ja im Moment wahrscheinlich super in die
genau. Und, die Karten, und dazu kommt ja noch was, auch das Wikinger-Museum ja auch gerade für Familien. Ich gucke immer, was kommt für Publikum. Und das ist natürlich auch aufregend für kleine Jungs und Mädels, sag mal, hier in Heiterbu reinzugucken und wo die Wikinger waren. Also.
Ja. Und nicht nur schlussendlich natürlich auch das Weltkulturerbe, das ist.
Genau,
das
und ist die ja Margaretenwall und alles. Und das kommt jetzt. Und ich glaube, das muss auch die Region ein bisschen mehr, noch mehr verinnerlichen, dass man einfach hier einen riesen Fundus hat und da auch das noch mehr ausspielen kann. Also wenn ich allein in Stralsund sehe, was da überall der Hiddensee-Schmuck von Harald Blauzahn auslegt, in jedem Geschäft. Und dann fragt man, der wurde hier gefunden auf Hiddensee, aber Harald Blauzahn war ja hier in Heiterbu.
Ja.
Ich sage, wer macht denn den Schmuck? Ist das das macht hier die Jess-Schmiede aus Schleswig, weil die als einziges das Replik hat und die produzieren kann. Aber in
Schleswig gibt es keinen Blauzahn.
Ja, und das ist so, wo ich dann sage, wir haben ja Wikingerstadt und da gehört es nicht nur dazu, Figuren vor der Tür zu stellen, sondern auch zu sagen, ey, wenn hier so eine Events sind, das müssen wir alle mal mitmachen. Also das wünsche ich mir noch mehr, dass man da einfach auch, wenn hier der Sommermarkt oder Frühjahrsmarkt, was das Dorf vielleicht ein bisschen mehr das mit begleitet und mitmacht.
Wie ging es denn dann weiter? Also Wikingerschenke ist jetzt hier in Bußdorf aus dem Sportlerheim geworden.
Ja, wir haben erst in Schützenheim Restaurant gemacht, aus dem Restaurant, Erlebnisrestaurant. So, das war unser Schritt hier.
Und wie ging es dann in die anderen
Locations? Und dann stand auf einmal das Odins, damals ja der historische Gasthof Hadebü. Da wurde bekannt, was der im Insolvenzverfahren ist und verkauft werden sollte und da habe ich gesagt, wenn da vorne einer hinkommt, weil mein alter Bürgermeister, Hans-Jürgen Wegner, der hat immer gesagt, Oliver, wenn da einer hinkommt, dann mitten erst 3 drüber wegstarben, bis einer davon leben kann. So. Und da hatte ich gedacht, wir haben jetzt alles spezialisiert, aber wenn einer direkt vor die Toren von Heiterbu sowas aufmacht
und auch Wikinger macht,
dann verhungere ich hier, weil eigentlich ist es ja gefühlt am Arsch der Welt, sag ich mal, bevor man das hier findet. Jetzt heutzutage ist es ja gar nicht mehr so weit weg, weil jeder hat ein Handy und jeder kann über Instagram und Facebook, also das konnten wir damals nicht. Die erste Speisekarte haben wir mit der Hand geschrieben und eine Anzeige konnte man uns in der Zeitung nicht leisten. Also war man von Berichterstattung angewiesen und da ist es ja auch immer so. Da muss immer ein Wert hinterstehen. Man kriegt keinen Bericht rein, wenn man nicht die und die Summe an Anzeigen noch regeneriert. Und das war schon ziemlich schwierig. Heute hat man ja eben alle Möglichkeiten. Ne? Ja.
Okay, das heißt.
Und dann hatten die gesagt, okay, so wenn du das nicht machst, und dann bin ich erstmal vorsichtig da unten spazieren gegangen mit meiner Frau und habe gesagt,
Mehrfach.
So, mehrfach. So. Und das war ganz witzig, das erzählt man heute. Und dann sagt sie, wenn du das machst, dann lasse ich mich scheiden. Ich sage, naja. Das ist, wenn man weiß, was wir hier gearbeitet haben, und wenn man dann noch so einen Spinner hat, der sagt, Mensch, da ist so eine Ruine, und das wusste ja jeder. Umsonst stand es ja nicht 30 Jahre leer. Also. Aber ich habe das eben geschafft, dass man wirklich da das hinkriegt. Das war nicht einfach. Also egal, welche Gespräche man geführt hat, die gucken einen alle an, als wenn man vom Mars kommt.
Und aber es hat dann auch jemand gekauft, der das auch als Gastronomie dir verpachten wollte und verpachtet hat?
Nee, ich habe egal. Es ist, ich habe die Bank wollte nicht mitmachen. Ich habe einen Geschäftspartner gefunden, der gesagt hat, okay, ich investiere das und ich werde dann Pächter. Ich konnte es aber alles so umsetzen, wie ich es wollte. Also, er hat da von Gastronomie keine Ahnung und hat gesagt,
das ist auch nicht schlecht.
Nee, genau, und das war für uns eigentlich damals der einzigste Weg. Also ich sag mal, man kann ja nicht so eine Idee nachher begraben und sagen. So, das war auch mutig. Wenn ich heute die Bilder angucke, dann sage ich auch, doch, war ganz mutig gewesen. Aber wir hatten eben, ich sage immer, wir hatten so einen, der oben aufgepasst hat, weil wir sind ja genau zwischen St. Andreaskirche und dem Dom. Und der liebe Gott, der sagt immer, hier, komm, geht mal rein und unterstützt den, ne?
Und der Gott der Wikinger wahrscheinlich
genau, hat auch noch sagt, die Hand drüber gehalten. Genau, das sagt Christian, hat das damals auch immer gesagt, weil er hat das auch, hat ja damals die Bäckerei damals mit aufgebaut. Das war ja auch ein mutiger Schritt, was man im Restaurant eine eigene Bäckerei hat. Und ich weiß noch, wo ich den ersten Ofen damals gekauft habe, das war schon, soll man das machen? Denn so einen Bäcker einstellen, das sind ja auch Riesenkosten, die man damit einmal hat. Und sagt, wird das überhaupt, wird es eine Touristenfalle? Was macht man da? Also, kommen überhaupt Leute, deswegen haben wir 2007 erstmal einen Garten angefangen. Weiß nicht, manche werden sich daran noch erinnern, da hatten wir einen Wohnwagen stehen, der Kellner hat da übernachtet, damit nachts nichts geklaut wird. Und dann hatten wir erstmal ein bisschen Bier und Wurst und haben gemerkt, Mensch, alle warten da drauf und waren froh, mal hinter dem Haus zu gucken, weil neugierig waren ja alle sowieso.
Ja, ne? Aber das war ja auch so, also ich meine, das war ja dann noch irgendwie jugendlich oder sonst was, aber eben dieser Weg, man fährt ja eh 3000 Mal in der Woche vorbei und es ist immer nur so ein Gebäude, wo man denkt, meine Güte, was kann man da, was könnte man mit der Lage draus machen? Und dann ist da so langsam das Leben. Ich weiß aber auch, ihr habt dann auch mit echt harten Öffnungszeiten angefangen, ne? Also ich weiß so, ich habe irgendwie so im Kopf, was, 7 Uhr morgens macht ihr schon auf? Ja, tüchtig.
Ja, das war ja so, wenn ich einen Bäcker schon habe, dann muss er ja auch morgens beschäftigt werden. Und ich weiß noch, wir haben ja den alten Stall abgerissen und die ganzen Steine geputzt und so und die alle verbaut. Und dann hatten wir den Bürgermeistertisch da vorne und dann sagte der Maurer damals, er sagte, Mensch, Oliver, wenn die anderen noch schlurpen, dann hast du dein Geld schon verdient. Ne? Weil es ist einfach so, das war damals so auch gut angenommen worden, was man Frühstücksangebot hat. Weil ich sag mal, an der Bundesstraße, es waren 16.000 Autos am Tag vorbei. Ja. Und das liegt einfach von der Lage her, was man sagt, Mensch, ist ein großer Parkplatz, weil bequem sind die Leute auch. Und in der Stadt ist ja auch so für Schleswig, wo parkt man, bis man in die Stadt gelaufen ist. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt und was wir damals nicht so bedacht, oder ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht, dass ja auch viele Eckernförder fahren wir immer hin, aber die Eckernförder flüchten und die laufen gerne ums Nohr oder fahren zum Bahnhof nach Schleswig. Und also das war für mich auch nochmal eine Erkenntnis, was man viel Eckernförder rangekriegt hat als Gäste. Aber auch nicht bloß, ja, sag mal, Touristen, das war uns auch wichtig, was wir nicht bloß im Sommer, wir können es zwar nicht davor wehren und sind ja ganz froh, dass es so gut angenommen wird, aber es ist eben für unser Personal, weil wir haben gesamt im ganzen Betrieb fast 60 Leute und die wollen ja auch im Winter ihr Geld haben, also muss man auch im Sommer ein bisschen mehr verdienen.
Das heißt, was du eben gesagt hast, das hat mich nämlich interessiert, weil du sagtest ja schon, es soll keine Touristenfalle werden, das heißt, der Anteil der Touristen ist tatsächlich jetzt nicht so, dass das
genau, ein Großteil ist. Der ist auf 5 Monate begrenzt. Also klar haben wir auch Hamburger, die ja im Winter herkommen.
Ist ja auch schön.
Aber es ist eben so, was wir ja ganz klar uns darauf eingestellt haben. Und das war eben auch ganz konsequent, was wir gesagt haben. So, wenn wir da die Küche so machen, dann muss es auch leistbar sein. Also auch für die Köche, weil wir haben eben eine kleine Karte. Mein Bäcker hat immer gesagt, nicht mehr wie 5 Backwaren Ja. Und das ist eigentlich, nehme ich den Leuten auch eine Entscheidung ab. Und das war auch richtig so. Die Männer, die kommen immer samstags holen Brötchen und die Frauen sonntags. Also das ist immer witzig, wenn die Männer da stehen. Ja, ich soll Brötchen, ja, was habt denn für welches? Ja, hell und dunkel. Oh, 5-5. Ne? Also, ja. Und das ist ja so, ob da jetzt andere Körner drauf sind oder so. Das Wichtige ist, was das Brötchen schmeckt. Und wir haben das eben bei bestimmten Bereichen. Wir können in die Produkttiefe gehen durch die Langzeitgärung oder bei der Wurst, was wir keine Geschmacksstoffe drin haben, was wir wirklich so, wie es ganz normal eigentlich ist, aber es ist heute nicht mehr normal. Also sich darauf zu konzentrieren und zu wissen, wo kommt das Schwein her, und das ist auch bei unserer Leberwurst. Ich saß gestern mit Nico Andresen zusammen, das ist Sekt, da kriegen wir unsere Schweine her, und ich sage, Nico, ich weiß genau, da ist ein Schwein an der Leberwurst. So. Und das ist ja heute, wenn man mal guckt, und Industrieware oder so, jeder sagt, er muss mehr ausgeben, aber wir haben es ja einfach verlernt, was da viel Handarbeit hinter ist, und die muss bezahlt werden. Und das ist ja auch so, was für mich immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, wenn ich eine Bewertung lese und ja, ganz schön hochpreisig. Ja, aber wer sagt denn, was wie teuer sein darf? Also wir haben einen Deckungsbeitrag, der muss einfach bezahlt werden. Wenn ich Fachleute einstelle, wenn ich einen Konditormeister, welchen Bäckermeister, wenn ich die Wurst selber mache, auch bei Feinheimisch haben wir uns ja verpflichtet, 60% regionale Produkte zu verwenden und keine Convenience. Also wir stellen alles selbst her. Selbst die Soße, werden die Knochen angesetzt, also habe ich höhere Personalkosten. Mhm. Wenn ich ein Geschäft habe, ob ich als Pächter drin bin und muss meine Pacht zahlen oder habe noch selbst investiert, da ist ja ein gewisser Geldwert dahinter, und der muss am Monatsende muss ja bezahlt werden. Oder habe ich einen Laden, wo ich Investitionsstau von 30 Jahren habe, wo ich mich vielleicht nicht weiterentwickle und wo die Familie gerade so alles deckt, aber ich kann auch nicht leben und sterben. Und das ist dann auch, das war nie mein Ziel. Also ich will schon eine gute Qualität, ich kaufe gut ein, ich will was bei einem kleinen bäuerlichen Betrieb auch leben können.
Ja, und das kostet dann halt einfach,
Und das kostet, logisch. Und das ist dann wichtig. Ich glaube, viele machen sich den Kopf und denken immer, ja, die Leute kommen dann nicht mehr. Nee, wem das bewusst ist und wer weiß, was er gute Sachen kriegt, das geht uns ja auch so, dann gebe ich lieber 2 Euro mehr aus.
Ja. Oder es kommen halt andere Leute, die das so zu schätzen wissen und die, denen das dann.
Und das ist auch witzig, was viele von außerhalb dann nochmal sagen, ja, ihr wollt ja nicht bei uns noch was aufmachen. Also die Rückmeldung kriegt man eher von außerhalb.
Ja. Ne? Also apropos aufmachen. Ich versuche, also 60 Mitarbeiter, sagtest du gerade, es liegt aber auch daran, dass es jetzt nicht nur die zwei Objekte, nenne ich das mal, gebe, sondern noch mehr. Ich habe aber durchgehört, deine Frau hat sich immer noch nicht scheiden lassen.
Nein,
die macht
alles
auch das
gut.
Noch genau, mit. Genau. Es kam also noch das Okko dazu und das Heiterbu-Café.
Also das Heiterbu-Café, das war nochmal vor, ja, jetzt sind es auch 10 Jahre her schon, eine Entscheidung, weil da ja wirklich alle hinkommen, die Wikinger interessiert sind. Ja. Und da hat man, sagen wir mal, auch die größte Trefferquote, Gruppen zu erreichen oder auch die Leute hin und her. Also ich glaube, auch fürs Museum ist es
eine das gute... Das ist direkt im Museum.
Im Museum drin, genau. Und da ist es auch für die ganz gut, weil die Gruppenanfragen, die können wir natürlich bedienen. Wir können sagen, ja, wenn ihr à la carte essen wollt, wenn ihr feinheimische Küche oder jetzt mit dem Hofland, könnt ihr ins Odienst gehen. Die Gruppen können in die Wikingerschenke gehen und Kleinigkeiten kriegt ihr hier im Kaffee. Also ich glaube schon, was das auch ein wichtiger Punkt war, um die anderen zu bedienen und auch auf sich aufmerksam zu machen. Weil das Heiterbu-Café damals war natürlich auch, das ist heute auch schon wieder anders. Aber wir haben heute andere Möglichkeiten, Leute zu empfangen oder über Instagram auch da über uns aufmerksam zu machen. Und das merken wir, was da auch wirklich stetig die Zahlen steigen, was die Leute einfach mehr damit umgehen. Gerade jetzt nach der Corona-Zeit, ob es To-Go ist, ob es die Karte ist, ob es Reservierung ist, passiert immer mehr online. Selbst die Kartenzahlung, die hatten wir bei 10%, wir sind jetzt bei 60%, die mit Karte bezahlen. Also wir sind ja langsam im digitalen Zeitalter. Und das ist für uns nochmal eine Riesenchance, auch zu transportieren, warum ist das denn so bei uns? Also was steckt dahinter? Welcher Bauer, wie zieht er seine Schweine? Dürfen die auf die Koppel laufen das ganze Jahr? Dürfen die Geburtstag feiern? Was machen wir in die Wurst rein? Nehmen wir Naturdärme? Welche Gewürze? Malen wir die selbst? Nehmen wir Engelwurst von der Schlei?
Pflückt ihr sie selber, genau.
Genau. Oder machen wir Löwenzahnsirup oder so? Und das ist einfach für mich unheimlich spannend. Also was jetzt vielleicht auch mein kleines Hobby ist und Arbeit, deswegen merkt man ja nicht, es ist Arbeit, und das macht eben dann auch Spaß, weil man merkt, was es auch angenommen wird. Und selbst mit dem Brötchen hätte keiner gedacht, was wir so viel Brötchen am Tag backen, aber es merken auch die Leute.
Wie viel sind es denn, magst du das sagen?
Ja, das ist kein Problem. Also am Wochenende sind wir bei 2200 Brötchen, die wir mit der Hand drehen. Wow. Also das ist schon, weil wir eben auch außer Haus
gibt Brötchen haben.
Genau. Okay. Und gesamt haben wir irgendwie 35 Tonnen Mehl, die wir auch aus der Region beziehen. Also ich sehe dann immer, was ich auch den Mehrwert regeneriere bei den, oder generell auch, was viele Familien davon leben können. Das sind ja nicht bloß die Angestellten, sondern wenn ich dann 7,5 Tonnen Käse aus Backensholz hole im Jahr. Das ist ja auch schön, wenn man das unterstützen kann, oder wenn ich 80.000 Eier verballere. Da. Das ist, oder wenn ich, was ich, 8 Tonnen Galloway vielleicht vom Bunde Wieschen kriege. Also es ist aufs Jahr gesehen ja eine ganze Menge. Und das ist ja auch für die Betriebe, die kleinen Manufakturen, die wir hier noch haben, die müssen wir unbedingt erhalten, weil sonst haben wir nachher bloß eine groß, wir haben ja im Moment haben wir 4 Lebensmittelkonzerne, die bestimmen in Deutschland, was wir essen. Ne, da gibt es eben bloß 3 Sorten Äpfel. Aber ich habe Inna Andresen aus Hollingstedt und die hat über 100 alte Apfelbäume und das ist so spannend, damit was zu machen. Ne? Und da das auch mit verwerten zu können, weil es geht ja auch viel Wissen verloren.
Das ist ja auch Kultur, also das ist ja jetzt nicht nur Nährstoffe.
Ja. Und das ist ja nicht bloß Landgasthofstern, wir haben die Bäckereien, wir haben hier keinen Fischladen in Schleswig, wir haben keinen Schlachter mehr. Also wer arbeitet dann noch handwerklich? Also wir sind ja immer mehr, selbst wenn man einkauft und mal guckt, was kaufen wir dann ein, wie viel verpackte Ware? Also es gibt immer welche, die auf den Wochenmarkt gehen, aber wie viel kommt wirklich aus der Region? Weil regional ist nicht beschrieben. Wie groß ist die Region? Das ist ja leider
kein begrenzter oder geschützter Begriff.
Nein,
das regional kann alles sein.
Das heißt
eher, ja. Ja.
Und das ist eben so wichtig. Und letztens sagt sogar einer, ja, wenn du es nicht mehr machst, also wer soll es denn auch weiter? Also man lebt das ja nur selber. Ne? Also man muss es eben weitergeben. Und ich glaube, meine Köcher, die sind ganz froh, was sie es auch mal sehen. Also wo hat man sonst die Chance, im Restaurant mal zu sehen, wie entsteht denn so ein Brot? Ach, wie ist das denn mit der Langzeitgärung? Ne? Christian, der stand immer da, der hat den Teig gezogen und sagt, guck mal, Olli, guck mal. Ich sage, was denn? Ja, hier die Blasen und der Kleberanteil von dem Mehl. Heute gibt es nur noch, in der, sagen wir, Großteil gibt es nur noch Maschinenführer. Ne? Die haben eine Backmischung, der wird angestellt. Und dann 10 Minuten die Maschine laufen lassen, und dann kommen die Brötchen raus. Ne?
Genau.
Ja, und das ist dann kein Unterschied.
Aber das
ist
kein Brötchen,
und deswegen, ich glaube, dann hat man auch nicht mehr den Unterschied, weil das vielleicht sogar nicht mal so gut schmeckt wie das von irgendeinem Discounter. Also ich muss, kann mich ja bloß abheben, wenn ich wirklich weiß, ich habe es selbst gemacht, ich weiß, was drin ist und es ist einfach ein besseres Produkt. Ja. Kommt es aus dem Holzbackofen oder habe ich die Butter selbst eingezogen im Croissant oder.
Und wichtig ist für mich als Konsument halt auch, dass ich es auch nicht nur weiß, sondern dass ich es tatsächlich auch wahrnehmen kann. Also es gibt ja auch viele Produkte, wo ich sage, die sind zwar jetzt handgemacht, aber qualitativ doch irgendwie so auf einem Niveau, dass ich gar keinen Unterschied merke. Aber
ja, aber selbst wenn ich jetzt so zum Beispiel Rindfleisch, ich frage, wo kommt das her? Ja, von Dänisch-Grauen. Dänisch-Grauen sitzt in Husum, also eigentlich ja regional. Aber wo kommen die Tiere her? Kommen von Dänemark. Ne? Oder es ist schon,
wenn du Glück hast, ja.
Wenn ich Glück habe. Ja. Genau. Und das ist schon, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann, ich will es einfach auch nicht verarbeiten. Also ich glaube, ich bin so einen Schritt gegangen. Man kann ja nicht zurück. Also ich sehe sofort, wenn ich irgendwo essen bin, was ist das für Käse?
Ne? Ja.
Also, und das geht den Konsumenten heute auch so. Der ist da aufgeklärt. Der ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, was ich da eine Packung aufreiße und sage, so, mach schön Frühstück hier mit und dem selben Käse, den es vielleicht im Discounter gibt. Die sehen das. Also,
bisschen
das
Petersilie auch so. Drüber, sieht schön aus.
Genau, ne? Und auch diese ganzen Füllmaterialien, die viel aussehen, aber eigentlich ja nichts, die nimmt sowieso keiner. Ob ich da morgens schon eine Makrele habe, die sich schon dreimal sich gedreht hat, oder eine alte Gurke, Tomatenecke, wenn keine Tomatenzeit ist, muss ich nicht haben. Also das habe ich bei mir konsequent gestrichen, auch beim Buffet. Ne?
Ja,
und ich nehme eigentlich die Sachen, die ich selber auch gerne esse. Ich will einen schönen Käse und da will ich vielleicht auch ein Stück runterschneiden bloß. Und das hatte ich auch wieder in Dänemark gesehen. Da war ein großes Hotel, weil hier heißt es immer, bin ja auch gut vernetzt in Schleswig-Holstein, nee, die wollen alle im Hotel so ein großes Buffet. Das Hotel hat 100 Gäste gehabt, da war ein Weißbrot, ein Schwarzbrot, eine handgerührte Marmelade, eine Fassbutter, ein großer Käse und ein Schinken. Und ein guter Kaffee. Und alle waren zufrieden. Und das sage ich, weniger ist manchmal mehr.
Mhm.
Also was nützt das? Ich habe da 10 Sorten Wurst, die überall gleich schmecken, ob ich in Süddeutschland bin oder in Norddeutschland. Wenn, dann will ich hier doch auch die Wurst oder die Spezialitäten, die wirklich von hier kommen. Also das wollen ja auch die Urlauber. Also deswegen fahre ich auch gerne im Urlaub, um Neues zu entdecken. Und ich glaube, da können wir, jede Region kann irgendwas für sich machen. Also jeder hat ja die Chance, in seinem Bereich mal genau zu gucken, was wächst hier, was waren hier so Spezialitäten. Und Und das ist einfach spannend. Also das ist heute noch so spannender, weil wir ja auch ganz viel recherchieren können. Wir kriegen ja das Wissen überall raus. Wo sie
nicht mehr das Telefonbuch aufschlagen.
Genau. Sagen, ja, hier oben, ja, Hoheitswissen, das nützt einem dann auch nichts.
Ja. Ist diese Esskultur und Gastronomiekultur zu fördern, die Aufgabe von Feinheimisch? Kannst du kurz beschreiben, was das Ziel oder was Feinheimisch eigentlich ist?
Also Feinheimisch ist ja ein Verein, der vor 12 Jahren gegründet wurde, und zwar von 7 Gastronomen. Und mittlerweile haben wir...
Da warst du auch selber dabei?
Nein, ich kam 2009 mit dem O-Dienst dazu, also ich war ein bisschen später dran. Bin aber seit 2012 im Vorstand und auch jetzt 10 Jahre erster Vorsitzender vom Feinheimisch. Und wir haben mittlerweile 600 Mitglieder, und da sind über 100 Produzenten bei und knapp 40 Gastronomiebetriebe und auch private Förderer und eben auch Förderer, die... so wie Chefs Kulinar, die Logistik haben, die praktisch uns dann als gewerbliche Förderer unterstützen. Weil ich sage mal, ich habe einen Betrieb, der sehr zentral liegt. Ich habe kein Problem, meinen Käse zu kriegen. Oder so. Aber wenn ich einen Betrieb auf Amrum oder auf Sylt hätte, dann bin ich auf so eine großen Partner angewiesen. Und das heißt ja auch nicht, was die bloß Convenience oder so vertreiben, also auch Chefs Kulinar oder City. Jeder, der im City-Markt jetzt am Prospekt sieht, der sieht ja auch, wo feinheimisch Produkte bei sind. Und das ist auch wieder für die Produzenten wichtig, was man da einen Zugang zu dem Markt kriegt, was wir dann auch da Verknüpfungen schaffen. Und die Restaurants zum Beispiel, die verpflichten sich ja auch 60% mindestens, die meisten haben sowieso mehr Produkte aus Schleswig-Holstein zu kriegen. Das heißt jetzt nicht bloß vom Feinheimischen, also generell, wenn jetzt hier auch ein konventioneller Bauer, das heißt auch nicht, was alle Bio-Betriebe sind, sondern ganz normal arbeitet, handwerklich arbeitet, was wir die Ware wirklich verarbeiten und nicht Rumpsteak aus Argentinien oder Neuseeland-Lamm, wenn wir hier die Lammwiesen vor der Haustür haben. Aber die werden meistens dann nach Frankreich exportiert und als französisches Lamm, Salzwiesenlamm verkauft. So. Okay. Und das ist eben eine Aufgabe auch von Feinheimisch, was man das noch mehr unterstützt. Ich glaube, wir waren damals als Verein schon ziemlich weit vorne, was jetzt auch durch Corona natürlich noch ein bisschen sensibler geworden ist, das Thema. Wir haben eben viel Nachfrage auch, gerade von neuen Restaurants, die sich jetzt noch mehr auf die regionale Küche spezialisieren wollen. Aber die ist auch wirklich... Leben. Also das ist so, dass es nicht bloß eine Marketing-Sache ist, was man denkt, durch Feinheimisch kriegt man jetzt mehr Gäste, sondern man kann es auch umsetzen. Wir haben Netzwerktreffen, wo wir uns mit den Produzenten treffen, wo er sagt, Mensch, warum ist dein Dollar-Rupper DAX, der Korn hier der Beste, und kann man verkosten und kann man da zusammen mal eine Aktion machen? Oder bei Thilo Metzger-Petersen in Backensholz, was man mal in die Käserei reinguckt und sagt, hier komm, die und die Käse, und auch unter den Gastronomen, wir tauschen uns einfach aus. Also zum Beispiel haben wir einen Bauern, der macht Quinoa in Schleswig-Holstein. Der hat gesagt, ja, das ändert sich.
Ja, oder
das
was Klima hast du neues gesagt, Kümmel?
Und den Kümmel aus der Schlei,
genau. Ich weiß nicht, ob der Mitglied ist, aber auch auf jeden Fall skurril, hätte man jetzt nicht sofort gedacht.
Genau, und da habe ich schon lange gesucht nach Kümmel. Ja. Wir machen ja Wurst selber.
Zack, kommt er dann mit um die Ecke.
Genau, und gestern hatten wir von der Destille jemand hier, der hat einen Sack mitgenommen und macht uns den ersten Wikinger Aquavit jetzt, was wir mit unseren Schleikümmeln einen eigenen Aquavit anbieten können. Und das ist schon spannend.
Also ihr habt ja auf jeden Fall da, ich sag mal, rückwirkend schon auf richtig was bewegt. Also ich glaube, das hört man schon komplett durch. Frag mich jetzt, wie schläfst du überhaupt? Also wie ist das? Ich meine, das ist schon ein zeitlicher Aufwand, das alles unter Dach und Fach zu bringen, oder? Oder ist es tatsächlich eher so, je mehr und je mehr Mitarbeiter, dass man dann eine andere Struktur reinbringt,
genau,
und dann zum Beispiel so Hobbys wie durch den Wald gehen und nach einer neuen Sorte Kräuter zu suchen, auf einmal besser umsetzen kann.
Also ich glaube schon, und das hätte ich sonst auch bei Feinheimisch nicht leisten können. Also da sind ja auch im Monat 40 bis 70 Stunden Ehrenamt. Das ist einfach, wenn das keiner macht, wer soll es sonst machen? Und das sind ja auch alles Betriebe, wo überall Selbstständige und Selbstständige, die selbst und ständig. Ne? Und bei uns ist es durch die Größe, was ich wirklich brauche, einen Teil Freiraum habe, weil ich gute Leute habe. Einen guten Küchenchef, einen guten Bäcker, was ich mich drauf verlassen kann. Aber genauso, wenn ich die Kräuter besorge, dass die auch damit was anfangen können und auch froh sind, was sie was mit ansetzen. Und da habe ich eben auch ganz viel Neugierde, glaube, die nie aufhört. Also egal, was ich sehe, das interessiert mich und das will man dann auch umsetzen. Und ich glaube, das Umsetzen, das können wir ganz gut. Also viele haben ja viele Ideen. Aber was man innerhalb von 48 Stunden nicht umsetzt, das kriegt man nicht hin. Und
das ist das, super, super Philosophie.
Und das ist einfach so, was ich auch, ich habe es einfach auch vielleicht, von den Großen kann man immer lernen. Und da heißt es ja auch, lieber am Betrieb arbeiten anstatt im Betrieb. Ein Kleiner, der jetzt bloß hinterm Herd steht, der hat ja, will vielleicht, aber er schafft es gar nicht, weil der Arbeitstag, der hat irgendwo seine Grenzen. Und das hätte ich vielleicht auch nicht ohne das O-Dienst geschafft. Also wir haben damals ja auf einmal auch einen Sprung gemacht, was wir von 1-2 Angestellten auf einmal 20, 30 Angestellte hatten. Und da merkt man schon, was man nicht mehr bloß in der Küche stehen kann, weil da geht nichts vorwärts. Also ich kann zwar zeigen, was ich vielleicht gut kochen kann und komme aber vom Herd nicht mehr weg. Aber da ist eben, wenn man von morgens um 7 bis abends 22 Uhr auf hat, dann muss man sich mehr ums Personal kümmern. Und da ist ja, sagen wir manchmal, dass man vielleicht auch einen Teil zwickt.
Ich wollte gerade sagen, irgendwo drückt ja immer ein Schuh, ne?
Genau. Aber es, ich glaube, wenn die merken, was man dahinter steht und was man die mit unterstützt, wie jetzt zum Beispiel auch gerade in der zweiten fast Lockdown-Phase, die wir haben, dass wir eben da auch komplett das Gehalt aufstocken, was ist unsere Möglichkeit ist, auch um die Leute zu sagen, Mensch, wir wollen euch auch wertschätzen und wollt, was ihr gerne bei uns bleibt, weil es ist schon schwierig, gerade in der Gastronomie. Es ist ja nicht bloß, was die vielleicht 80% oder 60% nur vom Gehalt und eine Kurzarbeit kriegen, sondern es fehlt ja das komplette Trinkgeld und da sind eben auch viele von abhängig. Ja. Und da haben wir eben viele Aktionen gemacht, aber es ist dann auch wieder ein anderer Bereich, was man sagt, naja, wir müssen nicht immer bloß an Lebensmittel denken, wir gucken mal, was wir vielleicht für unsere Leute machen können oder wie wir die unterstützen können. Und das ist mir manchmal viel wichtiger, anstatt noch zu wachsen. Irgendwo hat es ja auch ein Ende. Also auch meine Zeit ist begrenzt. Und ich will nicht noch einen Laden und noch mehr. Also es hat ja immer einen Grund gehabt. Also wir haben damals das Heiterbu-Café ja übernommen, weil wir dann das Dreieck hatten. Und Heiterbu wurde 17/18 umgebaut und deswegen haben wir da das Schloss gemacht. Und, und das läuft jetzt im September aus. Da wird dann der große Umbau stattfinden.
Aber nach dem Umbau seid ihr auch wieder am Schloss? Oder ist
das, ich glaube nicht. Also.
Okay.
Wir konzentrieren uns auf unseren Betrieb, glaube ich. Und das ist auch besser, weil das habe ich auch gemerkt, das hat alles Grenzen. Also. Und das wird ja auch nicht einfacher, ich sage mal, noch mehr Leute zu regenerieren. Und auch da ist es ja so, gerade im Museumsbereich ist ja immer von November bis April ist einfach nicht viel zu bewegen und außerhalb der Öffnungszeiten kann man auch keine großen Events im Winter, was will man hier oben groß machen? Also ich glaube schon, wenn da einer sich nur drauf konzentriert und das aus eigener Kraft macht, aber wenn ich es alles fremd steuern soll, dann ist es schon begrenzte Möglichkeiten. Ne?
Ja, jetzt haben wir wirklich, glaube ich, einen ganz tiefen Einblick bekommen. Wir haben es so ein bisschen angekratzt, auch die Lage der Gastronomie der letzten 2 Jahre war ja nun bescheiden. Ich glaube, wir müssen es auch nicht zu sehr vertiefen, weil das wissen wir alle und es sieht ja vielleicht gegebenenfalls so aus, als wenn es dann irgendwann mal besser wird. Aber wie schaust du denn, nichtsdestotrotz, so als letzte Frage, jetzt so nach den 2 Jahren, in die Zukunft? Vielleicht hat das ja auch was mit sich gebracht, was das nochmal gestärkt hat. Du hast ja schon, das darf ich mal vielleicht so bewerten, schon viel mitgemacht und vielleicht stärkt das auch noch. Das ist nicht, also das ist tatsächlich eine Frage.
Also für mich ist das ja immer die schönste Herausforderung, wenn nichts mehr geht, dann Gas zu geben. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre haben wir eine schnellere Entwicklung gemacht wie die letzten 5 Jahre. Also gerade was im Bereich Digitalisierung im Betrieb angeht, weil wir haben auch 3 Leute allein im Büro zu sitzen. Das sieht ja so ein Außenstehender, sieht das ja gar nicht. Oder 2 Hausmeister angestellt, das ist ja, was alles in Ordnung ist. Wir haben die Kassen verbunden, wir haben neue Systeme eingebaut. Wir sind jetzt wieder bei, was wir extra Schulung fürs Personal machen. Wie gehen wir mit der neuen Herausforderung um, weil auch die Gäste haben sich verändert. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die wir die letzten, wir sind 26 Jahre selbstständig, noch nie hatten, so eine enorme Preissteigerung. Jeder weiß es selbst, was Tanken im Moment kostet, aber ich habe letzte Woche allein 28 Preiserhöhungen gekriegt und Mindestlohn, das heißt nicht, was wir nicht Mindestlohn zahlen, aber es heißt ja, wenn der Mindestlohn mit 12 Euro kommt, was die anderen auch mehr verdienen wollen und wenn ich, sagen wir, im Monat auf einmal 20.000 Euro mehr Lohnkosten habe, dann muss man das auch irgendwo wieder verdienen. Und das ich glaube, das wird jetzt nochmal für alle auch eine Erfahrung sein, wie kriegt man das den Gast vermittelt. Und ich glaube, das muss jetzt passieren, weil 20 Jahre hat man es verpennt einfach. Es war einfach zu günstig, wenn man, jeder weiß, wenn man auch in Skandinavien essen geht, das kostet mehr. Und wir müssen die Leute ja auch den Arbeitsplatz attraktiv gestalten. Und das geht letztendlich auch über die Bezahlung oder über Freiräume, vielleicht bloß eine 4-Tage-Woche in Zukunft, ich weiß es nicht. Und wir haben bisher den Luxus gehabt, einmal 7 Tage die Woche auf dem A, 15 Stunden. Das ist schon eine Menge. Aber vielleicht gibt es auch andere Modelle, was man vielleicht eine Produktionsküche einrichtet, was man mehr vorproduziert, was man das wirklich auch die Leute sagt, okay, ich kann vielleicht auch einen Koch einstellen von Montag bis Donnerstag, ne, der eben in der Küche mit unterstützt. Also da muss man einfach neue Wege gehen, wie können wir es attraktiver machen. Auch bei Feinheimisch ist das die Frage, warum soll ein Koch bloß Koch lernen? Vielleicht macht er 1,5 Jahre Koch und geht dann nochmal als Bäcker irgendwo rein oder als Schlachter, weil es sind ja auch gerade Erfahrungen, die vielleicht ein bisschen attraktiver sind. Oder geht man grenzübergreifend? Oder warum muss eine Hotelfachfrau, kann ja auch 1 Jahr im Restaurant arbeiten und den Rest im Hotel? Also, und warum? Ich frage mich eigentlich auch, aber da werde ich nicht gegen ankommen. Aber ich habe auch eine Lehrzeit von 2 Jahren gehabt und bin auch ein Koch geworden. Also warum 3 Jahre? Also wir brauchen dringend Leute. Und da wäre es eigentlich mal an der Zeit, was man darüber mal nachdenkt und sagt, Leute, wie kriegen wir da mehr Leute rein? Wie machen wir es attraktiver? Klar, das Lehrlingsgeld ist jetzt alles gestiegen, aber das ist
noch nicht... Ja, dafür sind die Wohnungspreise auch gestiegen.
Also genau,
die
kommen ja dann auch wieder nicht. Aber das ist ja nicht so... Es gibt eben viele, die sagen, ja, ich früher, was ich bloß gekriegt, nee, das ist eine andere Zeit.
Ja nicht mehr, genau.
Und auch die Leute ticken anders. Wir wurden anders erzogen. Wir mussten früher mit ran. Heute kriegt man ja auch Leute, die vielleicht zu Hause noch gar nichts gemacht haben. Die erstmal reinschnuppern müssen und... Das müsste mehr unterstützt werden. Ich glaube, das wäre auch so ein Wunsch, was man da auch nicht bloß landesweit guckt. Also vielleicht müsste man auch, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen irgendwie mal gucken, wie kann auch die Regierung das unterstützen. Denn das ist auch so, was ich da über die Grenzen gucke. Da hat man praktisch auch so eine Küchencrew, auch die Abwäsche mal nach vorne gestellt, auf Großplakate und hat gesagt, hier, wir haben Gold, Silber, Bronze gekriegt. Das war die Biozertifizierung in Skandinavien, da hat man gesagt, okay, wir wollen mehr Geld ausgeben für die Kinder. Und das ist so, was mich ganz doll bewegt. Also ich bin ja feinheimisch groß geworden. Meine Oma, die hat eingeweckt, wir haben geschlachtet. Heute, ich weiß nicht, ob jeder noch gekochtes Essen zu Hause kriegt. In der Schule wird es nicht mehr gelernt, Unterricht nicht mehr. Und letztendlich ist es doch das, was uns erhält, das Wichtigste ist. Mittel zum Leben, das Lebensmittel. Und die Wertschätzung, das zu lernen, auch in der Schule wieder als Fach vielleicht, ich weiß nicht, also da müssten wir die Kinder mehr dran ranführen, weil die sind ja nachher die Entscheidungsträger, die sagen, was gibt es in der Kantine zu essen oder was gibt es für die Kinder. Und nicht bloß so Fertigkram oder aus Großkantinen. Also wenn man da teilweise sieht, was da angeliefert wird und wie wenig Geld aber auch bloß zur Verfügung steht, das kann ich dann nicht verstehen. Also Und das ist nachher auch, da frage ich mich, wer wird in 10 Jahren das noch schätzen, was wir machen im Restaurant? Wer kennt den Unterschied noch? Wer schmeckt das noch? Wir haben jetzt noch alle Erinnerungen.
Die Sensorik
noch da. So. Und das müsste eigentlich nochmal ein großes Thema. Und da sind wir jetzt gerade bei. Also ich habe auch gelernt, was wir allein als feinheimisch Verein nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die wir eigentlich benötigen. Und wir haben jetzt das erste Treffen gehabt. Ich habe das geschafft, dass wir die Nordbauern, die Regionalwert AG Hamburg zusammengekriegt haben und da versuchen, zusammen in Zukunft aufzutreten. Und wir haben jetzt das erste Projekt mit einer Logistik, weil jeder Verein für sich eine Logistik hat. Wie kriegt er die Lebensmittel zum Endverbraucher oder zum Gastronomiebetrieb? Und wenn man da eine gemeinsame Lösung findet und jeder ein bisschen was reinwirft im Pott, dann schafft man viel mehr. Und da können wir, glaube ich, nicht auf die Politik warten. Das ist einfach so, ehe sich da was dreht, jetzt ist wieder Wahlkampfthema, da braucht man ja gar nicht mit ankommen.
Da müssen die selbst und ständig wieder ran. Ne?
Genau. Ich würde das jetzt gerne einfach deinen letzten Redebeitrag so als wunderbares Schlusswort stehen lassen. Da sind viele offene Fragen, wo sich unsere HörerInnen auch Gedanken machen können. Da sind Forderungen an Gesellschaft und Politik dabei. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter dazu kommentieren. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns hier zu empfangen und zu bewirten. Und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute mit all dem, was du vorhast.
Ja, vielen Dank, euch auch.
Vielen Dank, auch von meiner Seite. Und ich tippe, ist es Hofkäse, Deichkäse, der hier neben uns anlacht, oder?
Und Wacholderschinken.
Und Wacholderschinken, genau. Sehr gut. Dann beißen wir da vielleicht gleich rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ahoi.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts.
Einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig.
Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner.
In diesem Sinne, ahoi und bis zum nächsten Mal.